gestern der Durchbruch.
After more than a year of unimaginable pain, celebrations on Gaza's streets.
Israel and Hamas have finally agreed to a ceasefire deal after months of delicate negotiations.
Israel und die Hamas-Terroristen, sie haben sich ja nun auf einen Deal zur Freilassung von Geiseln und Waffenruhe im Gazastreifen geeinigt.
Und jetzt wackelt der Deal zwischen Israel und der Hamas doch wieder. Wir haben für diese Folge mit Ofer Waldmann in Israel und Mohammed Abu Saif aus dem Gazastreifen gesprochen. Und beide waren von Anfang an skeptisch.
I will not believe that until Sunday.
Die Freude ist groß, die Freude, dass dieser Krieg womöglich zu Ende kommt, dass die Geiseln nach Hause kommen, ist groß, aber man will es eigentlich nicht ganz glauben.
Was jetzt aus der geplanten Waffenruhe, dem Geiselaustausch und dem Rückzug der israelischen Armee aus dem Gazastreifen wird und ob der Frieden für die Region doch wieder weit weg ist, das klären wir heute.
Deutschlandfunk Nova. Unboxing News. Mit Ilka Knigge.
In diesem Podcast schauen wir uns eins der aktuellen Themen ganz genau an. Wir sprechen mit Menschen, die davon betroffen sind, und wir ordnen das Ganze ein. Bevor wir gleich mehr von Mohammed und Ofer hören, was ist denn nun mit dem Deal? Kommt der oder nicht? Genaueres kann mein Kollege in Tel Aviv sagen.
Ich bin Jan-Christoph Kitzler, ARD-Korrespondent im Studio Tel Aviv, zuständig für Israel und die palästinensischen Gebiete.
Jan-Christoph, platzt der Deal jetzt doch wieder?
Also wir hatten so viele Verzögerungen, schon so viele Zwischenstände, dass immer wieder gesagt wurde, jetzt sind wir so nah dran wie noch nie und dann ist es nicht zustande gekommen. Ehrlich gesagt haben sich jetzt aber gestern so viele aus dem Fenster gelehnt und gesagt, wir haben die Einigung vom US-Präsidenten Biden, von Donald Trump, dem designierten US-Präsidenten. Auch der deutsche Bundeskanzler hat heute reagiert. Der katarische Regierungschef Katar war ja ganz wichtig bei diesen Verhandlungen. Alle haben gesagt, die Einigung steht. Naja, jetzt gibt es trotzdem wieder Verzögerungen. Ich glaube nicht, dass sie das Ganze noch zum Kippen bringen. Dafür wäre das sonst wirklich zu peinlich und dafür ist zu viel investiert worden bei diesen Verhandlungen bisher. Aber natürlich gibt es Verzögerungen und es kann sein, dass sich das Ganze noch ein bisschen verschiebt.
Woran liegt das?
Israel sagt, die Hamas ist schuld. Die sagt, die Regierung unter Netanyahu sagt, die Hamas blockiert das Ganze mit zusätzlichen Forderungen in letzter Minute. Auch dieses Argument kennen wir schon. Das gab es auch immer mal wieder gegenüber der israelischen Regierung, dass da letzte Dinge noch verhandelt werden sollten. Die Hamas weist das in diesem Fall zurück. Die sagt, nein, das tun wir nicht. Und die USA sollen jetzt mal schön heftigen Druck auf Israel machen, damit die Einigung noch steht. Nach allem, was wir hören, aber das ist nicht ganz gesichert, geht es um ein Thema, nämlich die Namen der palästinensischen Häftlinge, die freigelassen werden sollen. Auch das ist ja ein Teil des Deals. Da will die Hamas natürlich möglichst hochrangige Vertreter aus den eigenen Reihen freibekommen. Israel hat gesagt, wir brauchen ein Vetorecht. Wir wollen nicht zum Beispiel, dass verurteilte Terroristen freikommen oder Leute, die tatsächlich gefährlich sind für uns. Da möchten wir ein Veto einlegen und das scheint die Hamas nicht zu wollen. Das ist jetzt offenbar der Punkt in der letzten Runde der Verhandlungen. Ich glaube, dass da gerade ziemlich viel versucht wird, Druck zu machen auf beide Seiten, damit die Einigung noch steht. Aber es kann sein, dass es sich weiter verzögert. Eigentlich war der Plan ja, dass die Waffenruhe Sonntagmittag beginnt und dass dann auch die ersten Geiseln freikommen.
Ja, in Doha haben ja beide Seiten verhandelt. Die USA, Katar und Ägypten haben da vermittelt. Es geht da ja um diese drei Phasen, also erstmal die Waffenruhe, langsamer Rückzug der israelischen Armee und Austausch von Geiseln und Gefangenen. Wie genau soll das denn jetzt eigentlich ablaufen, was in diesem Deal festgehalten ist?
Naja, es ist ein Gesamtpaket und es wird sehr darauf ankommen, wie das am Anfang anläuft, ob wirklich die Waffen schweigen, ob es gelingt, dass der Austausch funktioniert. Das ist ja eine ziemlich komplizierte technische Angelegenheit. Da waren Vertreter des Internationalen Roten Kreuzes, jetzt zum Beispiel hier in Israel. Die haben das Ganze abgestimmt. Man hat da Erfahrungen. Im November, Dezember 23 gab es ja schon mal einen Austausch, einen Deal. Also insofern ist das eine schwierige Sache, aber das ist alles lösbar. Die andere Frage ist natürlich der Rückzug der israelischen Truppen aus Teilen des Gazastreifens. Da mussten in den letzten Tagen noch mal Karten erstellt werden, vorgelegt werden. Die Hamas wollte da noch mal Garantien haben. Der Hamas geht es dann tatsächlich auch darum, dass es nicht nur eine temporäre Waffenruhe ist, sondern dass das dann übergeht in einen dauerhaften Waffenstillstand. Und darüber sollte nach 16 Tagen verhandelt werden, wie das gehen kann und wie dann eben auch die restlichen Geiseln freikommen können. Aber so weit sind wir noch nicht. Erstmal muss es jetzt anlaufen. Und die ganz große Frage ist am Ende natürlich der Wiederaufbau des Gazastreifens und Perspektiven für die Menschen dort. Aber das ist noch in ganz weiter Ferne.
So soll er also aussehen, der Deal, wenn er denn kommt. Wie kommt das bei den Menschen aus Gaza und Israel an? Wir haben nachgefragt bei Ofer Waldmann. Er ist Journalist und Aktivist und lebt in der Nähe von Haifa in Israel. Und auch bei Mohammed Abu Saif. Er ist im Gazastreifen aufgewachsen und hat dort bis vor kurzem auch als Journalist gearbeitet. Mohammed sagt:
I will not believe that until Sunday. Overall, I am happy.
Mohammed hat viele Familienmitglieder und Freunde durch den Krieg verloren, erzählt er uns. Und er konnte auch nicht im Gazastreifen bleiben. Gerade ist er in Deutschland. Seine Stimmung klingt ziemlich ähnlich wie die von Ofer Waldmann aus Haifa. Auch ihn habe ich gefragt, was er gefühlt hat, als er von dem Deal gehört hat.
Wahrscheinlich wie bei allen Menschen in Israel und Palästina, Freude und Skepsis zugleich. Wir standen schon an diesem Punkt mehrmals. Natürlich zuerst die Freude, der Gedanke, dass die Geiseln endlich nach Hause kommen, dass dieser Krieg endlich zu Ende geht, dass die Menschen in Gaza endlich wieder anfangen können, ihr Leben wieder aufzubauen, den Gazastreifen aufzubauen. Aber wie wir aus den heutigen Meldungen sehen, die Skepsis, die wir gleichzeitig gespürt haben, war durchaus berechtigt.
Jetzt ist ja gestern, sind trotzdem so Eckpunkte dieses Deals öffentlich geworden, von dem man ja erstmal dachte, der sei jetzt wahrscheinlich durch. Warst du mit diesen drei Phasen, die da so gezeichnet wurden, denn zufrieden?
Die erste Phase ist die akute Phase, ist die eigentliche Phase. Die anderen Phasen, das haben wir auch beim letzten Deal gesehen, Ende 23, sind eher, ich weiß nicht, wie ich sie nennen soll, Wunschdenken. Ob es tatsächlich dazu kommt, das wissen wir nicht. Wie gesagt, der letzte Deal ist ebenfalls beim Übergang von der ersten in die zweite Phase gescheitert. Dass in der ersten Phase nicht alle Geiseln nach Hause kommen, ist eigentlich unerträglich. Dass nur 33 Geiseln nach Hause kommen, nicht alle 98, ist unerträglich. Ich hoffe sehr, dass die internationalen Akteure, die hinter diesem Deal stehen, also Katar, Ägypten, vor allem die USA, den massiven Druck, den sie in den letzten Tagen ausgeübt haben, nicht nachlassen, um dafür zu sorgen, dass es tatsächlich in die zweite, in die dritte Phase kommt, dass es tatsächlich zu einem Waffenstillstand kommt, dass die Menschen in Gaza tatsächlich ihr Leben wieder aufbauen können, dass dieser Krieg tatsächlich vorbei ist und dass das ein erster Schritt ist in Richtung einer friedlichen Lösung für die Region.
Okay, du hast gesagt, du freust dich einerseits, andererseits hast du gerade echt erzählt, wie skeptisch du da bist. Was sagen denn deine Freunde, Familie, also Leute, mit denen du dich so unterhältst, geht es denen auch so?
Seit gestern Abend bin ich in Kontakt mit einer Familie von Geiseln, mit denen ich schon seit anderthalb Jahren in Kontakt bin. Und sie sagen auch ganz klar, bis wir unsere Lieben nicht vor Augen sehen, glauben wir keinem Wort. Das heißt, die Freude ist groß, die Freude, dass dieser Krieg womöglich zu Ende kommen könnte, dass die Geiseln nach Hause kommen, ist groß, aber man will es eigentlich nicht ganz glauben.
Wenn du das jetzt nochmal beschreibst, wie waren denn die letzten Monate, die letzten anderthalb Jahre für dich? Also wie war das täglich einfach in diesem Krieg zu leben?
Also wir hatten in der Tat seit Ende des Sommers bis zum Waffenstillstand mit dem Libanon, mit Hezbollah in dem Libanon, wurden wir tagtäglich von Raketen beschossen hier im Norden Israel. Ich war tagtäglich mit meinen Kindern im Bunker. Neulich hat mein Sohn, der ist fast 8, der hat mir gesagt, Papa, ich will, dass der Krieg vorbei ist. Und ich habe gesagt, aber spürst du ihn eigentlich, weil die Angriffe hier im Norden sind vorbei? Und er hat gesagt, ja, irgendwie die Erwachsenen, man merkt es ihnen an. Das heißt, diese Last, dieser Druck, der ist bei allen Menschen hier spürbar. Unabhängig, ob man jetzt akut bedroht ist oder nicht. Aber nochmal, für andere Menschen im Süden Israels, im Gazastreifen, sieht das anders aus.
Was macht dir denn Hoffnung, dass dieser Konflikt wirklich langfristig gelöst werden kann?
Und das ist immer die schwierigste Frage, die Frage nach der Hoffnung. Also meine Hoffnung schöpft sich aus zwei Quellen. Erstens, wie gesagt, dass die internationale Gemeinschaft versteht, dass die Akteure in der Region entweder nicht willens oder nicht fähig sind, diesen Konflikt zu Ende zu führen oder zu beenden, zu lösen. Das heißt, ich hoffe, dass die internationale Gemeinschaft dabei bleibt bei diesem Druck, um diesen Konflikt zu beenden, um womöglich den Weg zu einer friedlichen Lösung zu finden. Was mir aber gleichzeitig Hoffnung schafft, ist, dass es Menschen hier in Israel und Palästina gibt, so wie Mosi Non, der israelische Aktivist, der beide Eltern am 7. Oktober 23 verloren hat, der sagt, Hoffnung hat man nicht, Hoffnung schafft man, die in kleinen Taten, in der Suche nach dem Blick, nach den Worten des anderen, des vermeintlich anderen, die jeden Tag aufstehen und sagen, okay, so düster die Lage auch sein mag, man gibt nicht auf, man bleibt nicht zu Hause, weil wie gesagt, Hoffnung ist eine Tat, eine aktive Tat. Das sind für mich die zwei sehr schwierigen, gebe ich zu, aber einzigen, aber ja, auch irgendwie vorhandenen Quellen von Hoffnung.
15 Monate halten die Menschen in Israel und Gaza schon durch und hoffen. Immer wieder sah es nach einem Deal aus. Warum hat es diesmal wahrscheinlich geklappt? Mein Kollege Jan-Christoph Kitzler in Tel Aviv sagt,
ich glaube, das liegt zum einen natürlich an der Lage im Gazastreifen. Die Hamas ist zwar noch da und hat auch die Kontrolle über gewisse Gebiete, aber sie ist natürlich militärisch geschwächt und das weiß sie auch. Auf der anderen Seite, glaube ich, war ein entscheidender Punkt tatsächlich der Druck, den es jetzt aus den USA gab. Also da muss man schon sagen, dass Donald Trump, der erst am Montag in sein Amt eingeführt wird, jetzt etwas erreicht hat, was US-Präsident Biden in der ganzen Zeit nicht erreicht hat, indem er nämlich heftigen Druck aufgebaut hat. Und zwar nicht nur auf die Hamas, da hat er ja gesagt, ich zitiere mal, die Hölle wird losbrechen, wenn vor meiner Amtseinführung keine Geiseln freikommen. Er hat auch Druck auf die israelische Seite ausgeübt. Da gab es jetzt am Wochenende ein Treffen mit Steve Witkoff, das ist der designierte Nahostbeauftragte von Donald Trump, der hat sich mit Benjamin Netanyahu getroffen und das war ein sehr angespanntes Treffen nach allem, was wir wissen. Da wurde Netanyahu wohl ziemlich deutlich gemacht, dass die Zeit der Spielchen und Verzögerungen vorbei ist, dass Donald Trump jetzt tatsächlich möchte, dass sich auch Israel bewegt. Und das hat dann tatsächlich einen gewissen Effekt gehabt wahrscheinlich.
Ja, die deutsche Außenministerin, die hat das ja so als gemeinsamen Erfolg der beiden Verhandlungsteams Biden und Trump verkauft. Sagst du, das war so?
Naja, zumindest heften sich beide Seiten das Ganze ans Revers. Beide haben da verhandelt und zum Beispiel sind auch die beiden Nahostbeauftragten, der eine designiert, der andere noch amtierend dabei gewesen bei den Verhandlungen. Das hat sicherlich geholfen und das ist ein gemeinsamer Erfolg auf jeden Fall. Man darf nicht vergessen aber auch die Rolle der arabischen Staaten, zum Beispiel von Ägypten, von Katar, die haben auf die Hamas eingewirkt, dass die sich auch einlässt auf diesen Deal und auf diese Verhandlungen. Also das ist schon ein Gemeinschaftswerk. Man muss sagen, das Ganze läuft ja schon seit vielen Monaten. Also das, worüber jetzt geredet wird, das stand so im Wesentlichen schon mal im letzten Mai fest, also vor einem Dreivierteljahr fast. Jetzt ist man endlich soweit und das ist eine gemeinsame Anstrengung. Es hat aber am Ende doch großer Druck am Ende nur dazu geführt, dass es auch so gekommen ist.
Was sagst du, gab es da noch einen Teil von dem Deal, von dem wir jetzt so nichts wissen? Stichwort Saudi-Arabien?
Naja, das ist die Langfristperspektive. Saudi-Arabien ist jetzt offiziell erstmal raus, aber natürlich ist das ein Szenario, was Donald Trump möchte. Er möchte, dass die Beziehungen zwischen Israel und Saudi-Arabien sich normalisieren und das wird natürlich dann einen Preis kosten. Da ist die Frage, was Saudi-Arabien dafür bekommt. Bisher besteht Saudi-Arabien zum Beispiel auf einen zuverlässigen und nachprüfbaren Weg hin zu einem palästinensischen Staat. Darauf legt man Wert. Mal gucken, ob sie auf dieser Position noch beharren. Saudi-Arabien kommt sicher ins Spiel, wenn es dann tatsächlich um die Zukunft des Gazastreifens geht. Und da ist die zentrale Frage, wer regiert den Gazastreifen? Israel hat vor allem gesagt, was es nicht will, nämlich, dass die Hamas da noch weiterhin irgendeine Rolle spielt. Aber auch die Fatah, also von Mahmoud Abbas, die Teile des Westjordanlands kontrolliert, die will Israel auch nicht. Aber irgendjemand muss dann natürlich die Kontrolle übernehmen. Und das ist dann die zentrale Frage dafür, welche Perspektiven haben die Menschen im Gazastreifen? Wie kann der Wiederaufbau gelingen? Und da sind dann auch Staaten wie Saudi-Arabien sicher im Spiel. Aber das ist wirklich noch ein bisschen Zukunft. Musik. Erstmal hoffen jetzt alle, dass diese erste Phase des Deals beginnt und dass die Geiseln tatsächlich und die Gefangenen ausgetauscht werden und dass man erstmal dafür sorgen kann, dass zumindest für einen kurzen Zeitraum in Gaza die Waffen schweigen.
Jetzt hoffen viele, dass es natürlich langfristig dann wirklich auch das Ende des Krieges sein könnte. Was denkst du denn?
Also ich glaube, es gibt eine Chance, dass es so ist, denn diese Verhandlungen sollen weitergeführt werden. Ich glaube, es hängt sehr viel davon ab, wie viel diplomatisches Kapital Donald Trump dann noch in die Waagschale werfen wird, wenn er tatsächlich im Amt ist und wie viel Druck er auch auf die israelische Seite ausüben wird. Es gibt hier in der israelischen Regierung ganz klar die Haltung von rechtsextremen Koalitionspartnern von Benjamin Netanyahu, die sagen, der Krieg in Gaza darf nicht enden, solange die Hamas nicht besiegt ist. Und wenn dieser Krieg trotzdem endet, dann verlassen wir die Koalition. Das wäre das politische Aus für Benjamin Netanyahu und das will er natürlich auf jeden Fall verhindern. Und das könnte dazu führen, dass der Krieg irgendwann wieder hochgefahren wird. Also das sind noch viele Unsicherheitsfaktoren. Aber natürlich ist das jetzt der Anfang oder das soll der Anfang sein in einen dauerhaften Waffenstillstand. Ob es dann so kommt, das werden die nächsten Wochen zeigen. Das müssen wir abwarten.
Mohammed und Ofa, die wünschen sich den Frieden sehr.
In the war there is no winner, just loser. So I hope the peace, the safety, the brighter future for everyone in Gaza. And all over the world.
Im Krieg gibt es keine Gewinner, sagt Mohammed. Also hofft er auf Frieden für Gaza und auch für den Rest der Welt. Und Ofa hält sich daran fest, dass der Deal die Geiseln und ihre Familien wieder zusammenbringen könnte.
Weißt du, Inge, ich habe hier vor mir ein Bild einer Geisel. Ich kann an kaum was anderes denken. Ich will, dass diese Geisel einfach nach Hause ist. An was anderes kann ich kaum denken zurzeit.
Das war Unboxing News. Das Team der Folge: Ingo Rockenberg, Mathis Dirkes, Norman Wollmacher und ich, Ilka Knigge. Teilt die Folge doch gerne, dann können andere uns besser finden. Und jetzt bis morgen.
Deutschlandfunk Nova. Unboxing News. Immer Montag bis Freitag in der Deutschlandfunk-App.